in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 7. Januar 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Die Themen: Geothermie im Rheingraben. Was macht Kuba besser als die Schweiz bei Corona? Doch zunächst zu den Nachrichten. Alex Meyer, 29 Jahre, Oberbürgermeister von Göppingen. Am 14. Januar tritt der grüne Politiker Alex Meyer sein neues Amt an. In der 60.000 Einwohner zählenden Stadt war die Entscheidung knapp gewesen. Im zweiten Wahlgang bekam Meyer 41,76% der Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Guido Till, CDU, erhielt mit 41,29% der Stimmen kaum weniger. Alex Meyer ist in Göppingen aufgewachsen. 2016 wurde er mit einem Direktmandat im Wahlkreis Göppingen ins Landesparlament gewählt. Nun ist Meyer Deutschlands jüngster Bürgermeister. Schweizer Regierung nimmt Corona locker. Die Infektionszahlen in der Schweiz sind hoch, die Schutzmaßnahmen moderat. Pro 100.000 Einwohner hat die Schweiz 522,8 Fälle in 14 Tagen. Deutschland hat 127,3 Fälle, allerdings in 7 Tagen. Übersetzt, die Schweiz hat fast knapp die doppelte Fallzahl. Am 18. Dezember beschloss die Schweizer Regierung zwar die Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Museen, Kinos, Zoos und Casinos. Und nächste Woche fällt wohl die Entscheidung, die Maßnahmen bis Ende Februar zu verlängern. Aber die Schweiz hat keine Ausgangsbeschränkungen. Vielerorts bleiben die Geschäfte offen. Im Freundeskreis sind Treffen von bis zu 10 Personen erlaubt. Viele Skigebiete und Hotels sind geöffnet. Und die hauseigenen Gäste werden im hauseigenen Restaurant bedient. Neue Virusmutation schwer einschätzbar. Eine zuerst in Großbritannien nachgewiesene Covid-Variante B117 ist schwer einschätzbar. In Deutschland wurde die Variante bisher in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg in einzelnen Fällen nachgewiesen. Bis Ostern oder Mai soll es Informationen geben, ob die neue Virusvariante gefährlicher ist als die alte. Die Befürchtung ist, dass die Variante ansteckender sei. Bisher werden aber erst Daten zusammengetragen. Baden-Württemberg liegt seit Anfang November erstmals wieder unter der 200er Inzidenz in allen Städten und Kreisen, auch in den bisher stark betroffenen Enzkreis und in Pforzheim gingen die Werte zurück. Ein guter Jahresanfang.
In Logbuch-Solawi beschäftigen wir uns immer wieder und immer mehr mit den Themen des Klimawandels, weil das auch für die Nahrungsmittelerzeugung und für die Nahrungsmittelsicherheit der Weltbevölkerung ganz zentral ist. Der Klimawandel wird ganz viele momentan noch nutzbare Flächen so verändern, dass darauf kein Ackerbau mehr möglich ist und das wird zu einem großen Versorgungsproblem werden. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir es schaffen, die Erderwärmung zu stoppen. Und da gibt es ja jetzt auch von allen möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen Ansätze, was da getan werden kann. Sehr zentral ist die Energieerzeugung, die Energieversorgung, was einfach einen sehr, sehr großen Anteil der CO2-Bilanz ausmacht. Und hier ist die Transformation im Gange. Viel zu langsam, wie wir alle wissen, aber es passiert was. Inzwischen rückt ja auch die Atomlobby wieder aus ihren Schützengräben hervor und will nochmal ein Revival dieser äußerst gefährlichen Technologie erwirken mit dem Fähnchen. Das macht dann weniger CO2. Umso wichtiger ist, in so einer Situation zu überlegen, welche Alternativen wir haben zur Energieerzeugung. Und da kommen wir zu einem Thema, das nicht so ganz breit in der Öffentlichkeit ist, nämlich der Geothermie. Und weil ich persönlich nicht so furchtbar viel über Geothermie weiß, habe ich mal wieder meine Alltime-Spezialistin Maria Luisa eingeladen. Hallo.
Ja, hallo, grüße euch.
Maria Luisa hat sich ein bisschen mit diesem Geothermie-Thema beschäftigt, unter anderem, weil das auch hier im Raum Freiburg, in Breisgau, im Hochrheingraben eine gewisse Geschichte, eine gewisse Tradition hat. Und jetzt aber erstmal vielleicht grundsätzlich, was ist Geothermie und auch ein bisschen, was ist jetzt hier bei uns in unserer Region geplant oder wurde auch gemacht, und dann schauen wir mal weiter, wie wir das bewerten wollen.
Geothermie klingt natürlich erstmal verlockend, weil sie aus der Erde kommt und sozusagen unbegrenzt zur Verfügung steht. Sie bringt uns Wärme. Es gibt ja gute Beispiele wie in Island, wo das alles unproblematisch ist, aber dasselbe kann man nicht zu uns übertragen. Also der Gedanke, erneuerbare Energien zu nutzen, der ist ja sehr gut, weil wir hatten ja, wie gerade gesagt, wir wollen das Klima schützen, wir wollen klimaneutral werden. Und da ist eben die Frage, was ist sinnvoll und gut nutzbar, ohne dass es den Menschen einen Schaden zufügt, und der Natur natürlich auch nicht. Ja, also hier in der Gegend soll ja ein neuer Stadtteil gebaut werden, Dietenbach. Und da ist angedacht, diesen mit Energie, mit Geothermie zu versorgen.
Genau, vielleicht mal für die Menschen, die nicht aus Freiburg kommen und uns zuhören. Freiburg hat ja das Problem, wie viele deutsche Städte, zu wenig Wohnraum zu haben. In Freiburg ist es besonders prekär, weil die Stadt sehr begehrt ist. Es ist die am schnellsten wachsende Großstadt in Deutschland. Und deswegen gibt es einen neuen Stadtteil, um da Wohnraum zu schaffen. Auch diese Planungen waren nicht unumstritten in der Stadtgesellschaft, aber dafür wurde sich jetzt entschieden. Und da gibt es jetzt anscheinend einen Ansatz, einen Teil der Energieversorgung dieses neuen Stadtteils mit auch einem innovativen Konzept, also der Geothermie, zu machen.
Ja, also das Konzept wurde verändert, weil das ursprüngliche Konzept sah aus, dass sehr viel Energie aus Sonne, also Solarenergie, PV, also zur Strom- und zur Wärmeerzeugung, auf die Dächer gebaut wird. Nun hat sich das Konzept insoweit geändert, dass die Dachflächen nicht mehr in der Menge zur Verfügung stehen. Zum Beispiel sollen Dächer mit Grün besät werden oder es sollen Terrassen auf die Dächer installiert werden. Und das heißt, die Menge der verfügbaren Fläche, um Solarenergie zu erzeugen, die ist etwa auf ein Drittel gesunken. Und nun ist man auf die Idee gekommen, sich mit Geothermie zu versorgen. Und da kommen wir halt zu den Problemen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wird dann, also Dietenbach liegt so ein bisschen östlich von dem Freiburger Stadtkern. Soll dann da direkt ein Loch gebohrt werden, oder wo entsteht diese Geothermie?
Na, ich denke schon, dass es relativ ortsnah gebohrt wird. Beispielsweise in Staufen ist das ja auch praktisch immer ortsnah. Sonst müssen ja noch Leitungen verlegt werden, und über lange Wege gibt es ja auch enorme Energieverluste. Also das ist sicher nicht Sinn und Zweck der Sache.
Okay, das heißt also irgendwo in relativer Nähe dieses neuen Stadtteils oder auch damit in relativer Nähe von Gesamtfreiburg soll da gebohrt werden. Jetzt fiel gerade schon der Ort Staufen, das ist ein alter, relativ bekannter Ort wegen Faust und so weiter, in der Nähe von Freiburg, südlich von Freiburg. Und da gab es so ein Geothermie-Experiment oder Ansatz, ich weiß gar nicht genau, wie weit das dann fortgeschritten war. Auf jeden Fall haben die Staufener da eine ganze Menge Probleme bekommen, weil plötzlich ihre Häuser abgesackt sind, und das Ganze war nicht wirklich cool. Was ist denn jetzt in Freiburg? Weiß man da schon was anders geplant, damit dann dieser neue Stadtteil nicht auch plötzlich absackt?
Nein, also das sind ja erstmal Vorüberlegungen. Also das ist meines Wissens nach noch nicht so sehr konkret, sondern das soll ja jetzt erstmal eine Kampagne gefahren werden, dass diese Energieart akzeptiert wird. Also ist es so, bei Staufen war ja das Problem, es gab schon Untersuchungen, dass es problematischer Untergrund ist. Und da muss man etwas politisch werden. Die Geothermie ist ein Projekt, das nur praktisch finanzstarke Investoren durchführen können, weil es a. sehr teuer ist und B, wenn man es richtig macht, auch nicht sehr wirtschaftlich, sage ich jetzt mal. Gut wäre und ohne Probleme für alle, sich auf Wind und Sonne zu fokussieren. In dem Fall, wenn es weniger Wind zur Verfügung steht, weil wir vielleicht nicht in einer ergiebigen Bergregion leben, dann eben die Sonne mit PV. Und diese großen Konzerne, die sollen laut, muss man sagen, CDU und FDP eben großdimensionierte Kraftwerke bauen. So war es ja schon bei Kohle, so war es bei Atom, so ist es bei den großen Windkraftanlagen auf See. Das sind immer Investoren, die diese Projekte planen. Die Grünen dagegen, die wollen das bürgernah haben, ja, also Bürgersolaranlagen oder Bürgerwindparks und so weiter. Also das heißt dezentral und klein vor Ort und dass die Bürger mitsprechen können und sich auch beteiligen können. Darunter fallen halt auch die Geothermieanlagen nicht, sondern das sind immer große Investoren oder Gemeinden. Und nun hat man ja schon lange gewusst, aufgrund der Untersuchungen der Untergründe, das wird ja bergmännisch untersucht, dass die Region um Staufen auch problematisch ist. Nun müssen solche Projekte europaweit ausgeschrieben werden. Und da gibt es dann eben große Unterschiede in den Angebotspreisen. Aber wie man weiß, wird dann der billigste oder ja der billigste Anbieter genommen in dem Fall, der das nicht fachmännisch gemacht hat bei seiner Bohrung, sodass dann Wasser ausgetreten ist und in die Gipsschichten eingeflossen ist. Gips quillt ja, wie man weiß, auf, wenn Wasser hinzukommt. Und so haben sich dann die Erdschichten angehoben, damit auch die Häuser und zu den vielen Rissen geführt, die letzten Endes immense Schäden in Staufen verursacht haben.
Okay, also da waren jetzt in deiner Antwort mehrere Aspekte drin, die ich nochmal ein bisschen strukturieren möchte für unser Interview. Das eine war jetzt diese Frage von Großanlagen der Energieversorgung versus jetzt eher dezentrale Ansätze. Da gibt es ja schon lange Diskussionen, es gibt gute Argumente, da einen Mix hinzubekommen und eben mehr als das bisher war, auf dezentrale Energieversorgung zu setzen, einfach auch, weil die resilienter ist, weil sie flexibler ist. Da sind eigentlich Expertinnen sich relativ einig, dass es weniger wie bisher diese großen zentralen Energieversorgungssysteme geben soll, auch weil die angreifbarer sind. Es sind viele, viele Punkte, die da dagegen sprechen. Der zweite Punkt war jetzt so mit der Frage, ja, warum macht man es jetzt nicht mit Sonne und Wind alleine? Also wenn ich bin jetzt kein so Experte für erneuerbare Energien, aber ich habe so ein bisschen verstanden, es kommt ja schon auf einen Mix an, weil eben Mensch nicht immer überall alles hat. Mal bläst der Wind nicht, mal ist Winter und die Sonne scheint nicht. Das heißt also, da vielleicht noch so ein anderes Verfahren zu haben, das in die Lücke springt statt einem blöden Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk, das wäre ja vielleicht schon gar nicht so dumm. Da kannst du vielleicht gleich noch mal was dazu sagen. Und der dritte Punkt war jetzt so dieses Vorgehen in Staufen, dass sie da das wohl nicht fachgerecht gemacht haben und deswegen das nicht gut geklappt hat. Ich hatte ja da offenbar auch was falsch verstanden. Du hast ja gerade erklärt, die Häuser sind nicht abgesackt, sondern sie sind aufgestiegen sozusagen, weil dieser Gips da aufgequollen ist. Aber was ich da nochmal raushöre, klar, wäre ein Unterschied, ob man sagen würde, naja, hier im Oberrheingraben geht Geothermie gar nicht, weil irgendwie die geologischen Schichten so und so und so sind. Oder ob man sagen müsste, ja, Geothermie kann schon eingesetzt werden, es muss halt ordentlich gemacht werden. Vielleicht kannst du auch zu diesem Punkt noch was sagen. Aber fangen wir erstmal vielleicht nochmal mit dem Energiemix an. Also was spricht denn dagegen zu sagen, ich habe Solar- und Windenergie, beides habe ich halt nicht 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Was spricht dagegen, da noch einen anderen Teilfaktor dazuzunehmen?
Ja, also erstmal Sonne und Wind ergänzen sich ja. Dann wäre es wichtig, dass die Windenergie, wenn sie reichlich vorhanden ist, eben gespeichert werden kann. Aus der gespeicherten Energie könnte dann auch Biogas angefertigt werden, in Biogas umgewandelt werden und dieses gespeichert werden. Aber Sonne und Wind waren politisch noch nie gewollt von CDU und FDP. Deswegen hatte man die Solarindustrie, die in Deutschland ja wirklich führend war um das Jahr 2006 herum, das hat man sozusagen kaputt gehen lassen. Seinerzeit hatte Frankreich, wollte mit Deutschland vertraglich regeln, dass die Solarzellen, die aus Japan, nee, aus China kamen, dass da Dumpingzölle erhoben werden. Da hat sich Deutschland nicht damit einverstanden erklärt, weil man keine Handelshemmnisse errichten wollte. Es geht ja schließlich um die Autoindustrie, die ihre Autos in China entsprechend absetzen will. Von daher waren Wind und Sonne politisch nie gewollt. Das sind ja auch Kleinprojekte, wie man sagen kann. Das kann jeder Bürger und Bürgerin auf sein eigenes Haus entsprechend die Solaranlagen aufbauen. Windenergieanlagen können auch in Genossenschaften und so weiter erstellt werden. Das sind Größenordnungen, wo sich Bürger und Bürgerinnen beteiligen können. Aber eben diese Geothermieprojekte, das sind dann schon Anlagen in mehrfachen Wert von großen Windkraftanlagen. Und das sind eben dann auch entsprechend finanzstarke Investoren, die sich daran begeben und diese errichten.
Gut, also ich habe verstanden, der Hauptaspekt dagegen ist momentan, dass das in diesem Verhältnis dezentrale, bürgerinnennahe Energieversorgung, Energieerzeugung zu zentraler und im Prinzip großkapitalistischer Energieerzeugung, dass da eben die Geothermie eher auf diese zentrale, großkapitalistische Seite fällt und dass zumindest halt in diesen Mix gucken muss. Also ich würde mir schon vorstellen, von den Informationen, die ich habe, dass es wahrscheinlich trotz allem eben einen Mix braucht zwischen großen und kleinen Anlagen, weil ich weiß es nicht, wie dann Ressourcen realistisch das ist, dass ganz, ganz kleinteilig Energie erzeugt wird. Da ist ja bei vielen anderen Dingen auch so, dass das zwar einen gewissen Charme hat, das so aufzuteilen, dass dann aber das schwierig wird, weil eben in der Effizienz doch dann Verluste entstehen, wenn das zu sehr aufgesplittet wird. Aber du wolltest gerade mir, glaube ich, noch was ergänzen oder widersprechen.
Genau, ich wollte noch ergänzen, es gibt natürlich noch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also Blockheizkraftwerke, die ja in Stadt, in Häusern, in Stadtvierteln und so weiter oder auch größer dimensioniert in Städten sozusagen betrieben werden können, die erstmal mit Erdgas laufen und später auf Biogas umgestellt werden könnten. Das wäre natürlich eine gute Ergänzung, weil diese Blockheizkraftwerke oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Und das ist natürlich der Idealfall, wenn man beides hat. Wärme wird im Winter gebraucht zum Heizen, Strom wird immer gebraucht und im Sommer könnte natürlich damit auch gekühlt werden, das warme Wasser erzeugt werden und so weiter. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten, wie man sozusagen verschiedene Erzeugungsarten miteinander kombiniert, die letzten Endes auch noch klimafreundlich sind.
Also das habe ich verstanden. Eine Alternative zu so einem Geothermieprojekt, das eben nur in großen Dimensionen denkbar ist, könnte so ein Stadtteil ein eigenes Blockheizkraftwerk oder sowas haben und dann wären die vielleicht momentan noch mit fossilem Energieträger Gas und in Zukunft dann vielleicht mit aus erneuerbaren Energien hergestellten Biogas zu betreiben. Zusammenfassend würde ich also sagen, aus diesem Interview nehme ich mit, dass es ist wichtig, einfach nochmal zu gucken, auch welche Politik, also welches Verständnis auch von wie, wer soll was kontrollieren, wie wird was erzeugt, steckt hinter einem erstmal neutralen, in Anführungsstrichen, technologischen Ansatz. Und da ist eben die Geothermie problematisch, weil es eben wieder eine Großanlage ist. Und wir hatten es vorhin schon gesagt, Großanlagen sind unflexibel, sie machen abhängig, und eben, das wäre nochmal ganz spannend, ob das überhaupt hier auch sicher zu betreiben ist. Wir haben ja nicht nur das negative Beispiel Staufen, wir haben auch in Basel Probleme gehabt, was ja auch nicht so weit weg von Freiburg ist, und die Schweizer werden sicherlich genügend Geld haben, um ordentliche Firmen zu bezahlen. Oder weiß man, was in Basel das Problem war?
Na, das sind immer kritische Untergründe. Der ganze Oberrheingraben ist kritisch. Also ich meine, dazu kommt noch, dass auch Landau in der Pfalz ein Projekt war, wo sehr ähnliche Probleme auftauchen. Also das hängt mit der Gegend und mit der Untergrundgestaltung zusammen. Also das sagen viele Experten, das ist nicht geeignet für diese tiefe Geothermie.
Okay, also das können wir dann auch noch aus dem Interviewverlauf festhalten, der Oberrheingraben als letztendlich eine besondere geologische Schichtung hat und als eben Senkgraben offenbar nicht geeignet ist für diese tiefere Geothermieform. Ich danke dir, Maria-Luisa.
Ja, gerne.
Kuba scheint in Sachen Corona vieles richtig gemacht zu haben. Das belegen die Zahlen. Das Land mit über 11 Millionen EinwohnerInnen verzeichnet nicht einmal 150 Covid-Tote. Raffaele Malinverni ist Vorstandsmitglied von Medicuba Suisse, emeritierter Medizinprofessor und unter anderem auf Infektiologie spezialisiert. Er erklärt, dass die Werte des sozialistisch organisierten Landes eine entscheidende Rolle spielen.
Die Kubaner haben relativ früh reagiert. Der Hintergrund der ganzen Kampagne zur Epidemieeindämmung ist der Stellenwert, den die Gesundheit in Kuba einnimmt. In der kubanischen Verfassung, in der kubanischen Mentalität der Leute, ist Gesundheit ein Menschenrecht, ein Grundrecht. Es ist keine Ware wie bei uns, die gehandelt wird. Dementsprechend ist das System auch organisiert.
Die Pandemiebekämpfung in Kuba sei nach einem klaren System aufgebaut. Das Coronavirus werde oft auf der Ebene der Nachbarschaften bekämpft.
Ausgehend von Praktikern, ausgehend von Gesundheitszentren, ausgehend von Polikliniken, die in den Quartieren sehr verankert sind. Mit der Information, dass man frühzeitig Symptome erkennen soll, frühzeitig Social Distancing, Masken und so weiter einsetzt, haben die Kubaner es erreicht, dass die Epidemie eingedämmt worden ist.
Dabei ist die Ausgangslage in Kuba keine leichte. Seit 1960 ist das Land mit einem Wirtschaftsembargo belegt, weswegen unter anderem der Import von Medikamenten, Corona-Tests und medizinischen Geräten erschwert ist.
Das Ziel des Embargos ist ja derartige, das ist ausformuliert in den 60er Jahren, eine derartige Not bei der Bevölkerung heraufzubeschwören, sodass die Regierung oder das Regierungssystem gestürzt wird.
US-Präsident Trump habe in den vergangenen Jahren 150 neue Dekrete erlassen, um das Leben auf Kuba noch weiter zu erschweren. Die Wirtschaftsblockade hat sich nach dem Abtritt Obamas also noch deutlich verschärft. Mit Konsequenzen auch für Nichtregierungsorganisationen wie Medicuba Suisse.
Wir haben selber versucht, Beatmungsgeräte für kritische Fälle einzukaufen und sie den Kubanern zur Verfügung zu stellen. Das hat bei Beatmungsgeräteproduzenten in der Schweiz nicht geklappt. Sie haben sich auf das US-Embargo berufen und haben die Geräte nicht geliefert, obwohl mit der europäischen Kampagne die Gelder zur Verfügung standen.
Auch in der Schweiz werden Restriktionen gegen Kuba, also trotz Pandemie, angewandt. Dabei sorgt die Anlehnung der Schweizer Banken an die Vorgaben der USA immer wieder für Schlagzeilen.
Der internationale Zahlungsverkehr zwischen zum Beispiel der Schweiz und Kuba wird behindert, weil sich Schweizer Bankinstitute, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber es sind sehr viele, weil sich schweizerische Bankinstitute auf die Position stellen, dass das US-Sanktionsregime das verbietet und sie, die Schweizer Institute, sagen, wenn sie das machen würden, dann gehen sie ein großes Reputationsrisiko ein.
Mit ihrem Gehorsam würden die Schweizer Banken jedoch weit übers Ziel hinausschießen, sagt der emeritierte Medizinprofessor Raffaele Malinverni.
Sogar die Treasury, das ist die OFAC, das OFAC-Büro für humanitäre, ich betone das, humanitäre Hilfe, Ausnahmen macht und das zulässt. Das sagen die Amerikaner selber. Sogar in Zusammenarbeit mit gewissen kubanischen Ministerien. Das ist den Banken wurscht. erst recht in Pandemiezeiten. Und es ist schwierig, Geld nach Kuba zu transferieren. Es ist möglich, es betrifft ja vor allem Dollartransfers, aber die Banken haben das auch auf Schweizer Franken und auf Euros ausgedehnt. Neuer ist jetzt, dass sogar Schweiz intern, wenn sie von einer Bank auf das Konto einer humanitären Organisation wie Medicuba Suisse verhindern, dass mehr und mehr Schweizer Banken mit der gleichen Begründung wie im internationalen Zahlungsverkehr. Und das wird unterbunden oder zumindest extrem erschwert durch eine Haltung, die für einen neutralen Staat mit humanitärer Tradition einfach ungeheuerlich ist.
Seit einigen Wochen dominiert ein Thema die Berichterstattung zu Corona. Impfstoffe, welche die Hoffnung hervorrufen, dass Covid-19 schon bald besiegt sein könnte. In diesem Zusammenhang dominieren europäische und US-amerikanische Konzerne die Schlagzeilen. Kuba arbeitet aber auch an zwei eigenen Impfstoffen.
Die Impfstoffe beruhen auf einer, wie soll ich sagen, klassischen wissenschaftlichen Methode, sind nicht mRNA-Impfstoffe wie die von Pfizer-BioNTech und von Moderna. Es sind andere Typen von Impfstoffen.
Dabei sei deren Entwicklung bereits weit fortgeschritten. Die Stoffe befinden sich in Phase 3. Sie würden derzeit an rund 30.000 Personen getestet werden und stehen somit kurz vor einer Zulassung.
Die Idee der Kubaner ist nicht die, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, GSK und so weiter zu konkurrenzieren. Ihre Idee ist, einen Impfstoff günstig, vielleicht gratis, das ist nicht beschlossen, in Lateinamerika zur Verfügung zu stellen oder auch in Afrika.
Mit diesen Plänen stellt sich Kuba gegen die Praxis vieler kapitalistisch organisierter Länder, erklärt Raffaele Malinverni von Medicuba Suisse.
Die ganze Geschichte um die Vakzine ist ja ein unendliches Gezerre um Marktansprüche, um die Preise auch. Beispielsweise Kanada hat ja, ich weiß nicht, vielleicht 3, 4, 5 Mal mehr Vakzine reserviert. Jedenfalls deutlich mehr, als sie überhaupt eine Population in Kanada haben, die geimpft werden sollte. Also reiche Regierungen haben die Impfstoffe reserviert. Es weiß niemand, trotz der Beteuerungen der Gates Foundation, anderer Foundations, ob arme Länder wirklich massiv Zugang haben werden zur Vakzine. Das ist völlig unklar und ich muss Ihnen nicht erklären, dass das auch ein großes Fragezeichen ist.
Doch kann es in einer kapitalistisch organisierten Welt überhaupt ein Szenario geben, in dem die kubanische Impfung in lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern kostenlos verteilt wird und somit den großen Konzernen einen Teil des Kuchens wegschnappt?
Ja, diese Möglichkeit besteht. Das geht ja auf Regierungsebene in der Regel, welcher Impfstoff dann der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird, und da sehe ich wirklich eine realistische Chance.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 7. Januar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Wally Play, Rata. Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!